Hey, willkommen im Podcast MedizinpionierInnen. Hier erwarten dich neue Perspektiven und inspirierende Einblicke in außergewöhnliche und kreative Karrierewege in der Medizin. Mein Name ist Lilly und ich spreche hier mit ÄrztInnen, die von ihrem Weg berichten. Lass dich inspirieren und ganz viel Spaß bei dieser Episode. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Kuche. Er ist Kardiologe, Coach und er hat eine Praxis für unter anderem funktionelle Medizin. Herzlich willkommen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Heckmann.
Ja, danke, dass Sie aus Hannover extra angereist sind.
Das habe ich sehr gerne gemacht. Ein Weg nach Berlin ist auch immer eine Reise wert.
Gut, dann starten wir direkt rein. Vielleicht mit der Frage, warum Medizin? Warum haben Sie Medizin studiert?
Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht so ohne weiteres beantworten kann. Ich glaube, ich habe das irgendwie immer schon in mir gehabt. Ich war als kleiner Junge schon jemand, der sich für diese Thematik interessiert hat. Ich komme aus keinem klassischen Medizinerhaushalt, aber meine Mutter war Krankengymnastin und hatte ihre Praxis bei uns zu Hause. Und da das auf dem Land war, war es beinahe üblich, dass unter anderem auch Patienten bei uns häufig Mittag gegessen haben. Also wir haben ganz oft mittags zusammengesessen und einer unserer oder der Patienten meiner Mutter saß mit am Tisch und es gab ganz häufig auch medizinische Themen. Und ich glaube, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Aber grundsätzlich hat sich diese Entscheidung, wie vieles im Leben, einfach so entwickelt. Ich wollte es dann irgendwann mal machen und ich habe es mir aber von der Länge des Studiums gar nicht so zugetraut, muss ich zugeben am Anfang. Und habe immer geglaubt, 6-7 Jahre Studium, das ist einfach viel zu lang. Und auf der anderen Seite kam dann aber der Gedanke zu sagen, wenn du es nie probiert hast, wirst du es bereuen, also probierst es. Und dann war ich bei der Bundeswehr, damals gab es die Wehrpflicht noch und habe dort in einem Sanitätsbataillon gedient, wenn man so wie man das so schön sagt, und habe dann dort eben schon mit Medizin wiederum zu tun gehabt. Und das fiel mir so leicht und ist mir so zugefallen, dass ich dann später den Schritt einfach ausprobiert habe und mir immer gesagt habe, wenn es nicht klappt, dann kannst du immer noch was anderes machen. Aber es hat geklappt.
Der Schritt in die Kardiologie, wie ist das passiert? War der sehr bewusst oder?
Auch das war völlig unbewusst. Ich hatte ganz im Gegenteil mal Angst vor der Kardiologie. Also ich hatte, wenn ich mir vorgestellt habe, was mir am schlimmsten passieren könnte, waren es Herzrhythmusstörungen. Also zu wissen, welche Medikamente man wie gibt, war für mich immer der Horror, jedenfalls im Gedanken während des Studiums. Und wie das so im Studium ist, egal was man gerade lernt, das will man später dann werden unbedingt. Also wenn man Urologie gelernt hat, fand man dieses Fach besonders toll. Und das ging mit allen anderen Fächern sehr ähnlich. Und dann kam irgendwann das praktische Jahr. Und dort habe ich in Hannover unter anderem im chirurgischen Tertial in der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie gearbeitet, die ja bekanntermaßen sehr berühmt ist in Hannover. Der damalige Chef, Professor Haverich, gilt oder berechtigterweise als einer der bekanntesten Herzchirurgen der Welt. Und diese Abteilung hatte einen wahnsinnig guten Ruf. Und als ich dort PJ gemacht habe, wurde man ein wenig angefixt, so nach dem Motto, wenn man hier arbeitet, dann gehört man zur Elite. Und das war für einen jungen Mann sehr verlockend, also für mich jedenfalls. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, während des praktischen Jahres, aber vor allen Dingen auch, ich habe dann als Arzt im Praktikum dort begonnen zu arbeiten, zu sehen, dass erstmal der chirurgische OP-Saal für mich nicht meine Arbeitsstätte war, sondern ich war viel lieber auf Station. Und auch die Universitätsklinik als Arbeitsplatz war auch nicht meins. Und habe mich dann relativ schnell entschieden, aus der Chirurgie wieder auszusteigen. Das war nach nicht mehr ganz einem Jahr. Aber dem Organ bin ich dann treu geblieben. Also das fand ich spannend. Wenn man so ein Herz jemals in der Hand hatte, ein lebendiges Herz, dann kommt man von dem Organ nicht mehr so gut los, weil das einfach faszinierend ist. Und auf der anderen Seite war dann auch in der Diagnostik drumherum später es einfach total spannend, das zu sehen. Im Ultraschall zum Beispiel kann man anders als bei anderen inneren Organen nicht nur das Organ selbst beschreiben, sondern man kann die Funktion im Ultraschall eben messen. Und das fand ich extrem faszinierend. Das Herz hat ja auch darüber hinaus noch einen emotionalen Faktor. Ja, also das ist ja für viele Gesellschaften und auch in der Historie Sitz der Seele. Und deswegen glaube ich, hat es mich dann am Ende gepackt und dann wurde das mein Organ.
Mhm. Und Sie sagten gerade, dass die Uniklinik nichts für Sie war. Woran, was war das, was da nichts für Sie war?
Ich war, glaube ich, immer mehr Arzt als Mediziner. Also für mich war der Kontakt mit meinen Patienten wichtig. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben, weil, tja, warum eigentlich? Weil sich das so richtig angefühlt hat. Aber ich bin weder Forscher, noch bin ich jemand, der gerne in Laboren sich bewegt oder in der reinen Theorie tätig ist. Ich habe immer sehr, sehr gern mit Menschen gearbeitet und vor allen Dingen auch mit meinen Patienten. Und die Universitätsklinik insbesondere, wenn man dort ein bisschen Karriere machen möchte, führt immer über das Labor beziehungsweise über die Forschung. Und das war für mich eher zeitraubend als gewinnbringend. Es war nicht meine Welt. Und deswegen habe ich der Uniklinik relativ schnell den Rücken gekehrt und bin dann auch von der Herzchirurgie über einen ganz kleinen Schlenker der Anästhesie, das war einfach der Tatsache geschuldet, dass im AIP es einfacher war, dort erstmal eine Stelle zu bekommen. Damals gab es noch weniger Stellen für die Kollegen und Kolleginnen. Das bedeutet, man musste sich richtig, richtig bewerben. Ja, also da saßen auf eine Stelle 10, 20 Personen locker. Und in der Kardiologie, wo ich dann arbeiten wollte, in einem großen städtischen Klinikum in Hannover, war auch dieser Bewerbungsprozess und die Zeitspanne war eben zu überbrücken und dann war ich eine Zeit lang in der Anästhesie, was mir aber auch gut gefallen hat, weil ich ein bisschen invasiv wieder tätig werden konnte, vorbereitend auf meine Zeit in der Intensivmedizin war möglich und schlussendlich, egal was man macht auf dem Weg, wohin man sich auch immer befindet, alles, was man Neues lernt, hilft einem später, ohne dass man es vielleicht in dem Moment weiß. So, und dann bin ich zur Kardiologie gekommen und bin eigentlich, also das war eine innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie, immer bei der Kardiologie geblieben. Also ich habe natürlich meine komplette innere Medizinausbildung gemacht, bin aber faktisch bis auf ganz kleine Ausschwenker, weil man ein bisschen Gastroenterologie machen musste, eigentlich mein Leben lang immer in der Kardiologie geblieben. Genau, so war das. Und das war ein großes städtisches Klinikum in Hannover. Dort bin ich dann über den internistischen Facharzt dort geblieben. Und das Schöne war, das war ein sehr familiäres, noch zu Zeiten von klassisch kommunalen Krankenhäusern, Verhältnis innerhalb auch des Kollegiums. Man hat auch was privat miteinander unternommen. Man hatte das Gefühl, es war wie eine Familie und es war nicht nur ein Job. Ja, mein erster Chef war einer vom alten Schlag, die Visiten, ich war knapp 2 Jahre sein Privatassistent, begannen auch gerne mal erst um 7 Uhr abends oder die späteste um 22 Uhr. Und so lange blieb man natürlich und wartete auf den Chef, um mit ihm die Visite zu machen. Auf der anderen Seite hat man extrem viel gelernt und viel beigebracht bekommen. Und die Arbeit war eben nicht nur Arbeit, sondern tatsächlich eine richtige Aufgabe. Man hat Zeit auch mit den Schwestern verbracht. Man hat die Zeit nutzen können, um zu lesen, um sich weiterzubilden. Es gab große Bibliothek dort und es gab jede Woche festgelegte Fortbildungen. Und das war eben nicht so abgehoben, sondern es war ein Miteinanderlernen. Und das war für mich der beste Weg und die beste Entscheidung, das so zu machen. Und zum damaligen Zeitpunkt war die Klinik auch eine richtige Heimat. Ich hätte mir gar nicht vorstellen können, mal was anderes zu machen außerhalb der Klinik. Das kam dann erst später.
Ja, das heißt, damals hatten Sie noch keine Familie.
Da hatte ich zum einen noch keine Familie, ja. Und das soziale Leben war natürlich zum Beispiel in der Zeit, wo ich auf der Intensivstation war, 2 Jahre lang, gab es 2 Jahre lang Schichtdienst, 3 Tage früh, 3 Tage spät, 3 Tage Nachtdienst. Und dann hatte man, glaube ich, 4 oder 5 Tage frei. Und das deklinierte sich so durch das Jahr. Also unabhängig von Feiertagen, unabhängig von Wochenenden. Im ungünstigsten Turnus hatte man 6 Wochenenden hintereinander Dienste irgendwie. Und das war fürs Sozialleben natürlich total ungünstig, weil die normalen Menschen haben am Wochenende frei, in der Regel jedenfalls. Und so zu leben geht nur, wenn man der Arbeit sehr verhaftet ist und das auch auf eine besondere Art und Weise auch genießen kann. Und das war damals auch so. Mir hat es immer Spaß gemacht zu arbeiten und ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen. Es war nie nur ein Job.
Okay. Das heißt, Sie würden sagen, Sie bereuen das nicht. Sie waren zu dieser Zeit sehr glücklich. Es gibt jetzt nichts, was Sie anders gemacht hätten.
Wenn ich das heute betrachte, würde ich den Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, später wahrscheinlich 5 bis 10 Jahre früher einschlagen. Und ich hätte mich konzentrierter auf diesen Weg noch vorbereitet.
Den Weg jetzt?
Jetzt, ja, okay. Außerhalb der Klinik, in der eigenen Praxis, das Coaching, all die Dinge, die am Ende ein selbstbestimmtes Leben ausmachen. Natürlich, man muss ein Rüstzeug bekommen und das Rüstzeug kriegt man sehr gut in der Klinik. Und die Fähigkeiten, die man erlernt und auch, ja, vielleicht auch manchmal der Leidensweg, den man durchlitten hat, im negativen Sinne. Also das war ja nicht immer alles rosarot, auch wenn ich gerne zur Arbeit gegangen bin, war die Arbeitsbelastung sehr hoch, der Stresslevel war sehr hoch. Es gab auch Phasen, wo man morgens aufgewacht ist und gesagt hat, also wenn ich könnte, würde ich jetzt gerne was anderes machen. Nicht eine andere Arbeit im Sinne von einem anderen Beruf, sondern eine andere Umgebung sich wählen. Aber auch nur dann, wenn man sowas durchgelebt hat, entwickelt sich etwas in einem, dass man dazu in der Lage versetzt wird, sich weiterzuentwickeln. Also man braucht manchmal, das passiert nicht im Wohlbefinden. Aus der Komfortzone geht man nur dann raus, wenn man das Gefühl hat, man will die und muss die verlassen. Mhm. Und also mag sein, dass es Menschen gibt, die das ganz bewusst reflektiert auch aus der Komfortzone oder aus einer guten Situation heraus machen können. Meine Erfahrung ist aber die, dass die meisten Menschen dafür einen gewissen Druck oder Unwohlsein verspüren müssen, um sich da weiterzuentwickeln. Und das war bei mir definitiv so.
Das heißt, diesen Leidensdruck, den gab es trotz dieser traumhaften Umstände auch in diesem städtischen Krankenhaus.
Ja, weil die Arbeitssituation, die wir heute immer mehr verspüren, sich damals schon angekündigt hat. Also insbesondere mit dem Ändern der Vergütung, beziehungsweise nicht der Vergütung der Ärzte, das Thema.
Die Abrechnung.
Die Abrechnung, ja. Und die Art und Weise, wie wir heute in den Kliniken Patienten diagnosenorientiert, symptomorientiert immer mehr behandeln, das ist eine Arbeitsumgebung, die und eine systemische Umgebung, die nicht gesund ist, weder für den Patienten noch für den Therapeuten. Und wir sehen es ja allenthalben, es knirscht und knackt an allen Enden und im ambulanten Bereich noch viel mehr. Und ein unterfinanziertes System, so wie wir das jetzt mittlerweile erleben, spart eben leider, auch wenn die große Politik das nicht wahrhaben will, immer an den Leistungserbringern und zulasten der Patienten. Und das ist etwas, was schwer zu ertragen ist, wenn man irgendwann mal sich freigeschwommen hat und über den Tellerrand hinausschauen kann. In der Phase der Abhängigkeit, sei es der Facharztausbildung, ja, oder weil man selbst eben noch nicht so weit gedacht hat, macht man das sehr lange mit. Und das ist das, was ich vorhin meinte, zu sagen, das hätte ich womöglich aus der heutigen Sicht mit dem heutigen Wissen 5 bis 10 Jahre zuvor eingeleitet, mich davon zu lösen zu einem früheren Zeitpunkt. Gut, so ist das manchmal. Ich beklage mich nicht, dass das erst später stattgefunden hat, aber man hat sehr lange dieses System mit unterstützt, das eigentlich nicht so viel zur Gesundung der Menschen mehr beiträgt, wie es eigentlich könnte. Mhm. Und das war letztlich auch irgendwann der Schritt. Ich habe dann in verschiedenen Kliniken gearbeitet, in leitender Position als Oberarzt etc., wo man immer mehr gemerkt hat, dass man selbst nicht mehr glücklich ist, wenn man abends nach Hause geht, auch wenn man vermeintlich alles richtig macht, keine groben Schnitzer hatte und, sagen wir mal, dem System entsprechend alles gut gemacht hat. Man aber dann irgendwann merkt, das ist wirklich ganz am Ende der Fahnenstange, versucht man noch an kleinen Rädchen zu drehen. Aber warum nicht viel früher beginnen damit? Warum die Menschen nicht selbstwirksam so zu unterstützen, dass sie in der Lage sind, ich nenne das immer, unter der Wasseroberfläche des Eisberges zu arbeiten. Wir in unserem System, in dem wir vornehmlich arbeiten, sei es in der gesetzlichen Versicherung, im ambulanten System, in den Kliniken, bewegen uns überwiegend an der Oberfläche des Eisberges. Wir machen Reparaturmedizin. Das hat seine Berechtigung und das ist ein hoher zivilisatorischer Gewinn, den wir damit haben, dass wir das können. In der Kardiologie mit den Herzkathetertechniken, mit den Herzschrittmachern und eben natürlich auch mit den Klappen ersetzen, die interventionell möglich sind. All diese Dinge sind extrem segensreich. Aber wenn wir nur darauf warten, bis es so weit kommt, dass der Mensch da angelangt ist und vor allem nicht nur der sehr, sehr alte Mensch, sondern der vielleicht noch gar nicht so alte, mittelalte, 50-Jährige, 60-Jährige, dann finde ich es eigentlich fatal, nur nach Symptomen und wenig nach den Ursachen zu therapieren. Und als ich dann irgendwann mal den Fuß ins Wasser gesteckt habe, um in der ambulanten Medizin zu arbeiten, ich hatte dann einige Jahre lang eine 50-prozentige Oberarztstelle in einer Klinik und eine 50-prozentige Angestelltenarbeit in einem MVZ, großes Dialysezentrum mit Nephrologen und mich als Kardiologen. Das war interessant, aber auch da war es am Ende des Tages nur eine 5 Minuten Reparaturmedizin standardisiert. Und das Schlimme war, in der standardisierten Therapie oder vermeintlichen Therapie musste ich meinem Patienten suggerieren, dass das ausreichend sei. Und das ist es definitiv nicht. Das ist gelogen. Es ist eine systemische Notwendigkeit, so suggestiv vorzugehen, sonst kann man nämlich nicht so und so viele Patienten in einer bestimmten Zeit sehen. Und das wäre so, als würden wir behaupten, jeder hat die Kleidergröße 34 oder jeder hat ein standardisiertes Leben. All das ist ja nicht der Fall. Wir sind ja sehr individuell und wenn wir uns nicht individuell auf den Menschen einstellen, dann geht es eben nur in dieser systemisch standardisierten, gesetzlich verankerten Medizin. Und wir sehen ja immer mehr, wie wenig die Menschen dem noch folgen wollen. Also die Patienten, die Therapeuten übrigens auch. Mhm. Und das war bei mir dann irgendwann auch so.
Lass uns doch mal genau in diesen Moment reingehen. Da gibt es immer mehr Abende, wo man unzufrieden ist und irgendwie das System verändert sich. Man wird immer unruhiger vielleicht und quält sich zur Arbeit. Was ist passiert, dass irgendwann dieser Entschluss feststand, rauszugehen? Und dann ist ja auch immer die Frage, was mache ich denn eigentlich? Was ist denn die Alternative? Also was ist da passiert? Was war da so vielleicht der Schlüsselauslöser?
Das ist auch wiederum schwer an einem Tag festzumachen. Aber es war eine Entwicklung über einen dann doch überschaubaren Zeitraum von, ich würde mal sagen, einem Jahr, der dazu geführt hat, dass sich was bei mir geändert hat. Ich glaube, das war die Corona-Pandemie. Das war ein Faktor. Das, was ich dort erlebt habe, war für mich nicht negativ. Als Arzt hat man ja ganz normal weitergearbeitet. Unter anderen Voraussetzungen, die waren nicht schön, aber man hat eben seinen Alltag weitergeführt. Aber was sich komplett geändert hat, war die Freizeitgestaltung. Man war im Grunde auf sich selbst zurückgeworfen. Die Wochenenden, die Abende hat man sich eben nicht mit Freunden getroffen oder war eingeladen oder war abgelenkt, will ich jetzt mal sagen, sondern man hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und in dieser Zeit, wenn man zur Ruhe kommt, sind die Dinge, die unterschwellig in einem arbeiten, werden manchmal so offensichtlich und kommen an die Oberfläche. Und ich habe immer mehr gemerkt, wie mir dieses fremdbestimmte System nicht passt und ich da auch sehr, sehr unzufrieden geworden bin. Und ich vor allen Dingen gemerkt habe, dass ich meinen Patienten gegenüber nicht mehr das Wissen, was ich mittlerweile mir erarbeitet hatte und das auch existiert in der Welt. Ich habe das Rad ja nicht neu erfunden. Im Grunde vorenthalte in diesem System. Und dann ist in mir der Gedanke gereift, okay, das kannst du nur deinem Patienten vermitteln, wenn du ihm bedürfnisorientiert und dem Patienten gegenüber aufmerksam auf Augenhöhe begegnest. Und das braucht Zeit. Jemandem zu erklären, warum man nach den Ursachen forschen sollte, bevor man nur die Symptome behandelt, warum es wichtig ist, dass der Mensch, der vor einem sitzt, dem Therapeuten offen, mit offen gestellten Fragen wirklich erzählt, was in ihm los ist und was ihn zu einem geführt hat, nur dann die Möglichkeit besteht, wirklich das essentielle Bedürfnis, das ihn zu einem führt, zu behandeln. Das kostet Zeit. Und Zeit gibt es in dem anderen System eben nicht. Es wird nicht vergütet. Das ist ein absoluter Irrglaube, der behauptet wird, man würde sich Zeit nehmen können. Und es wird ja auch in dem Bezahlsystem nicht abgebildet. Und aus diesem Gedanken heraus habe ich mir selbst ein Praxiskonzept irgendwann mal angefangen zu schreiben. Also wie wäre es, wenn ich, meine Familienmitglieder, meine eigene Familie zum Arzt gehen würde, mir wünschen würde, dass die Menschen behandelt werden. Und so eine Vorstellung hat im Grunde, also damit kann man sagen, hat das angefangen zu sagen, wenn ein Mensch, der mir wichtig ist, zu einem Therapeuten, zu einem Arzt geht, wie würde ich mir vorstellen, soll er behandelt werden? Und wenn man so will, war das der Kern der Überlegung meines Praxiskonzeptes. Und an erster Stelle stand, dass er erstmal sein Bedürfnis loswerden muss und dafür braucht er nicht nur 5 Minuten, sondern 30 Minuten, 45 Minuten oder eine Stunde Zeit, die er die Möglichkeit hat, frei zu erzählen, ein bisschen geführt durch den Therapeuten, aber im Grunde sonst sehr frei ist mit dem, was er berichten will. Und diese eine Stunde muss natürlich wirtschaftlich abgebildet werden. Das heißt, ich kann das im gesetzlichen System nicht tun. Ich muss es also in der privaten Medizin machen. Und das war im Grunde der Kern der ganzen Überlegung. Und darum habe ich mein Praxiskonzept gebaut. Das basiert zum einen natürlich auf meiner klassisch-schulmedizinischen Ausbildung, Innere Medizin und Kardiologie. Aber später kam dann noch die funktionelle Medizin dazu. Und als drittes Standbein dann, wenn man in die Umsetzung geht, nämlich das, was man dem Patienten nach der Diagnostik dann empfiehlt, auch behilflich zu sein, das auch umzusetzen, weil das ist das größte Problem. Medizin war immer schon oder selten ein Problem der Wissensvermittlung auf rationaler Ebene, sondern die Fähigkeit, das, was man weiß, auch in die Umsetzung zu bringen. Und dafür brauche ich einen oder mehrere emotionale Anker und das kann zum Beispiel Coaching leisten. Also wenn es einen Moment gab, dann war es wahrscheinlich in dieser Zeit, wo sich diese Gedanken entwickelt haben. Und ich habe dann parallel mein Konzept geschrieben. Ich habe eine Praxismanagement-Ausbildung gemacht. Also das hat sich dann insgesamt über 2 Jahre, 2,5 Jahre hingezogen. Ich habe also jedes Wochenende eigentlich damit verbracht, dass ich Fortbildungen gemacht habe. Ich habe mehr oder weniger jeden freien Abend von 7 Tagen die Woche, würde ich behaupten, 4 bis 5 Tage abends nach dem Abendessen noch am Schreibtisch gesessen oder mich online weitergebildet oder ich bin auch irgendwo hingereist, um das zu tun und habe dann Zusatzausbildungen gemacht, die meinem Praxiskonzept entsprechen, um das, was ich machen möchte, zu unterfüttern. Und auch das ist etwas, was wir Mediziner ja nicht beigebracht bekommen, nämlich wirtschaftlich zu denken und zu arbeiten, Marketing zu machen, echte Mitarbeiterführung und all diese Dinge, das habe ich alles gelernt in der Zeit danach, habe sehr viel Geld investiert, viele Zehntausende von Euros, die ich erstmal vorfinanziert habe, weil ich aber auch daran geglaubt habe, dass das Konzept, was ich mir überlegt habe, funktioniert. So, und dann gab es den einen Tag, wo ich beschlossen habe, das zu tun. Und dann ging es auf Immobiliensuche und Finanzierung, Anfragen bei der Bank und so weiter. Ich habe mir dafür natürlich auch Experten geholt, die mich dabei unterstützt haben. Ich habe einen Finanzberater dazu geholt, der ohne den das gar nicht gegangen wäre. Und das wäre ein Rat, den ich jedem, der sowas vorhat zu tun, sich Menschen zu suchen, die das, diese Teilbereiche verstehen. Da darf man auch Geld investieren, weil das spart Nerven und am Ende sehr viel mehr Kosten, die durch Fehler, die man macht, wenn man es nicht vom Fach ist, machen würde. Lieber jemanden an der Hand zu haben, der einen auch nur für einen selbst, also der nicht an irgendeiner Firma gebunden ist oder sondern der als freier Berater, egal aus welchem Bereich, ob das Juristerei ist, Immobilienberater, Finanzberater, tätig ist, einen berät und das Geld ist immer gut investiert. Und ja, Immobiliensuche, das war dann nicht so einfach. Und eine Bank zu finden, die das finanziert, war übrigens auch nicht einfach, weil ich den Kassensitz, den ich besessen habe, ja abgegeben habe. Und jede Bank erstmal gesagt hat, ja, wie kein Kassensitz, dann machen wir es nicht. Das ist ja praktisch die Garantie dafür, dass sie auch Umsätze bekommen. Als Privatarzt ist das ja alles schön, aber relativ unsicher. Ich habe einen super Businessplan geschrieben, aus dem hervorging, wie das finanziert werden kann und dass das auch funktionieren wird. Und dann am Ende habe ich auch eine Bank gefunden, hier in Berlin, die das finanziert hat und wie sich dann im Nachhinein rausgestellt hat, war mein Businessplan sehr konservativ. Ich bin nämlich deutlich besser gestartet als der Businessplan, den wir mit Absicht konservativ gehalten haben, zu Beginn vermuten ließ. Und das war die richtige Entscheidung. Und seitdem mache ich jetzt seit September 23, stimmt das? Ja, September 23 habe ich die Praxis eröffnet und mein Team zusammengestellt. Das ist praktisch ein kompletter Neubau, komplett neu eingerichtet, komplett neues Team. Und mein Konzept auch, wie ich mit meinen Mitarbeitern arbeite, die ich wirklich als Team betrachte, auf Augenhöhe. Es gibt regelmäßige Meetings. Es gibt einmal im Monat einen kompletten Strategietag. Ich habe einmal in der Woche einen halben Tag Organisation, wo wir im Grunde nur die Rahmenbedingungen abstecken, wie wir arbeiten wollen und auch wie wir uns weiterentwickeln wollen. Und ich nehme meine Mitarbeiter komplett mit in den Überlegungen und habe wirklich feststellen können, dass das der beste Weg ist.
Mir fallen ganz viele Fragen dazu ein.
Bitte.
Aber ich möchte ganz kurz zu diesem Punkt zurück, wo Sie entschieden haben, ich habe jetzt hier mein neues Konzept, ich möchte es anders machen und ich suche mir jetzt Fortbildungen, Ausbildungen, die ich brauche. Wie geht man denn davor? Und was, also wo kommt die funktionelle Medizin hier ins Spiel und was ist das überhaupt?
Also, die Überlegung, mit dem Praxiskonzept zu starten, war wirklich das Schwierigste, weil das ein sehr betriebswirtschaftlicher Gedanke ist, mit dem ich mich vorher noch nie beschäftigt hatte. Und ich habe im Freundeskreis online geforscht, wirklich nach den Begriffen Praxismanagement, Ausbildung und so weiter geguckt und habe dann irgendwann auch einen, wenn man so will, Mentor, ein Unternehmen gefunden, das sich darauf spezialisiert, Ärzte zu unterstützen, die sich selbstständig machen wollen. Und das war nochmal investiertes Geld, natürlich. Und das waren aber, und das war jedes Wochenende eine Online-Fortbildung, also komplettes Wochenende, immer über fast anderthalb Jahre, die ich das gemacht habe. Aber das hat so viel Klarheit gebracht und so viel Rahmen abgesteckt. Ohne diese Investition wäre mir das nicht gelungen. Und ich bin da wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also ich habe ganz normal wirklich bei Google gesucht und habe mich informiert, habe mir einige Sachen angeschaut, Bewertungen gelesen und habe dann mit mehreren Unternehmen Kontakt aufgenommen und dann irgendwann für mich für eines entschieden, das mir dabei helfen sollte, das zu tun. Das waren alles Online-Fortbildungen, wenn man so will. Aber es hat wunderbar funktioniert und mich überhaupt erst in die Lage versetzt, dieses Konzept auch zu Papier zu bringen. Also die Ideen, die man im Kopf hat, wirklich umzusetzen. Und das ist das Schwierigste am Anfang. Der nächste Schritt war die funktionelle Medizin. Das war etwas, da bin ich so dahin gekommen, wie ich zum Coaching gekommen bin. Also beide Bereiche sind Selbsterfahrungen gewesen. Also ich habe selbst beim Coaching war es so, dass ich irgendwann mal in einem bestimmten Teil meines Lebens an einem Punkt gekommen war, wo ich immer wieder gefühlt dieselben Fehler machte und immer wieder auf dieselben Art und Weise gedacht hätte, ich sei gescheitert und nicht verstanden habe, warum mir das passiert. weil ich von mir selbst immer überzeugt war, dass ich alles richtig mache, so wie man das so tut. Natürlich war das falsch. Man macht gefühlt alles richtig in seiner eigenen Welt. Aber wenn man bestimmten Glaubenssätzen anhängt, und das tun wir alle, dann kann es sein, dass dieser Glaubenssatz uns sehr lange sehr gut unterstützt, ab einem bestimmten Zeitpunkt aber uns ziemlich im Wege stehen kann. Und nachdem ich wieder an so einem solchen Punkt angelangt war, habe ich einen Freund angerufen, der Psychiater ist und Psychotherapeut, und gesagt, du, ich brauche dich mal. Ich habe, glaube ich, ein Problem. Und er sagt, nein, also mich brauchst du da nicht. Aber ich habe jemanden, der wahnsinnig gut ein systemisches Coaching anbietet. Und ich glaube, das ist das Richtige für dich. Und diese Person, die heißt Dr. Christina Baas-Frazetta, wird auch in meinem späteren Leben nochmal eine ganz große Rolle spielen. Das wusste ich damals aber noch nicht. Und das ist eine ärztliche Kollegin, die ist auch Psychotherapeutin, die aber mehr als 30 Jahre lang schon Coachings macht und hat sich auch aus der Medizin verabschiedet und macht Business-Coachings und Entwicklungs-Coachings für Teams und Einzelpersonen. Sehr erfolgreich. Und die hatte einen Retreat in der Toskana, weil sie mit einem Italiener verheiratet ist und dort auch ansässig war und in Hamburg. Und auf diesem Retreat habe ich sie besucht, in diesem Retreat in der Nähe von Montalcino. Traumhaft schön, kann man sich vorstellen. Und habe dort ein verlängertes Wochenende verbracht und habe ein Persönlichkeits- oder Entwicklungscoaching gemacht. Und das war für mich damals, 2017 war das, glaube ich, oder 16, war das ein Game-Changing-Punkt in meinem Leben. Weil viele Dinge, denen ich nachgehangen habe, die bis in die Kindheit zurückgereicht haben, wenigstens teilweise aufgelöst werden konnten und mir bewusst wurde, an welchen Punkten ich immer wieder falsch abbiege. Weil mich dieses Coaching derartig beeindruckt hat und diese Fähigkeit zu coachen, habe ich dann beschlossen, selbst eins zu machen, also eine Ausbildung zu machen. Das konnte man bei ihr auch machen und das habe ich dann ein Jahr lang nebenher auch gemacht. Und zunächst war das etwas, was ich nur für mich gemacht habe. Ich habe das nicht primär in Erwägung gezogen, das später in ein Konzept einzubauen. Das war überhaupt nicht mein Gedanke. Das kam aber dann später so. Und die funktionelle Medizin war sehr ähnlich. Ich war Patient. Ich bin auch über eine Phase von, ich nenne es heute körperliche Erschöpfung, von Pontius zu Pilatus gelaufen. Ich konnte es mir nicht erklären. Und dann wieder über einen guten Freund, einen Kollegen, der gesagt hat, geh doch mal dorthin. Der macht das ein bisschen anders. Der schaut ein bisschen unter die Oberfläche, guckt ein bisschen im Bereich orthomolekulare Medizin. Also wie ist denn die Mikronährstoffversorgung in deinem Körper? Der schaut genetisch, wie kannst du zum Beispiel entgiften? Und analysiert dich sozusagen von Grund auf, zu gucken, warum vielleicht du gerade mit der Art und Weise, wie du lebst, wie du dich ernährst, welche Stoffe du zu dir nimmst oder nicht zu dir nimmst, möglicherweise auf dieser Ebene in einem Ungleichgewicht bist und dein Symptom Erschöpfung daraus resultiert. Und siehe da, wir fanden sehr viele Dinge, die im Argen waren. Und nachdem ich die geändert habe und angepasst habe durch entsprechende Mikronährstoffe, Omega-3-Fettsäuren. Viele Dinge, die mir vorher völlig unbekannt waren, obwohl ich natürlich in der Biochemie im Studium schon mal ein bisschen was davon gehört hatte, sie geändert habe, plötzlich mich um Jahre verbessert habe in meiner Fähigkeit, mich zu konzentrieren, wieder fit zu sein und wieder der zu sein, der ich eigentlich sein wollte und auch sein konnte. Und auch das war für mich ein Aha-Moment zu sagen, okay, das ist nämlich genau das, wonach ich instinktiv oder unbewusst immer gesucht habe, nicht nur am Ende die Reparaturmedizin, sondern in die Regulation wieder zu gucken bei Menschen. Denn jetzt kommen wir auch ein bisschen zu meinem Konzept. Zwischen Gesundheit und Krankheit ist es nie ein Schalter, der umgelegt wird, sondern es ist am Ende eine Transformation, die stattfindet. Ein Prozess auf zellulärer Ebene, wenn man so will, der zur Entzündung führt, der wiederum zur Erkrankungsneigung führt. Das Individuum mit seiner genetischen Voraussetzung, mit seinem Lebenswandel, mit seiner Ernährung bekommt es früher oder später, je nachdem, welches dieser Mechanismen besonders wirkt. Und das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich weiß, wohin ich schauen muss, wo ich regulieren kann, kann ich für dieses Individuum einen Weg finden, diesen Transformationsprozess zu entschleunigen. Das ist kein Allheilmittel, das ist auch keine Verjüngungskur, sondern es ist die Möglichkeit, dem Menschen für seine Verhältnisse die bestmöglichste Voraussetzung zu schaffen, dass sein Körper reguliert. Und jeder biologische Organismus möchte im Gleichgewicht sein. Und unser Leben, wie wir es heute führen, Stress, wenig Entspannung, Umweltbelastung, Umweltgifte und ein massiver Mangel an Mikronährstoffen in unserer industrialisierten Ernährung führen eben dazu, dass diese Zivilisationserkrankungen, die wir heute immer mehr sehen, so rasant zugenommen haben und am Ende des Tages in die Reparaturmedizin münden, wenn man nicht frühzeitig eingreift. Und so ist dann am Ende mein Gesamtkonzept entstanden, nämlich mit dem Wissen, das ich aus der Schulmedizin natürlich habe. Und ich bin überhaupt kein Gegner der Schulmedizin, überhaupt kein bisschen. Aber ich glaube, wenn man dort aufhört zu denken, dann macht man einen großen Fehler, weil man eben nur noch am Ende der Fahnenstange guckt, wo repariere ich etwas. Und auch die Pharmakotherapie ist nicht der Bösewicht, sondern manchmal die Krücke, die notwendig ist, wenn das Kind schon annäherungsweise in den Brunnen gefallen ist, um Dinge zu überbrücken. Aber ich muss wissen, wie wirkt denn das Pharmakon? Welche Nebenwirkungen, nicht die auf dem Beipackzettel stehen, sondern was passiert denn da biochemisch? Zum Beispiel, wenn Frauen die Pille verschrieben bekommen, muss man ihnen eigentlich sagen, dass ihr Vitamin-B-Bedarf um über 50% steigt. Immer. Das heißt, das muss substituiert werden und ich muss es eigentlich auch messen. Und das gilt für ganz viele Pharmakons, die eben auf der Ebene unseres biochemischen Lebens eine Auswirkung haben und die ich unterstützen muss. Wenn ich jemandem einem Statin gebe, muss ich ihm Coenzym Q10 dazu geben, wenn ich das Statin schon verordne. Und letztlich muss man sagen, das Konzept, das ich verfolge, ist immer, ich schaue natürlich mit schulmedizinischen Methoden oberhalb der Wasseroberfläche des Eisberges, ob da schon was im Argen ist, ob Gefäße schon verändert sind, ob Herzfunktion schon in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist. Aber ich schaue immer auch auf die Regulation der Mikronährstoffe, der Omega-3-Fettsäuren, ob ich dort einsetzen kann, und da gibt es noch viele, viele Dinge mehr, zu regulieren, dem Körper wieder die Möglichkeit zu geben, selbst zu reparieren und sich ins Gleichgewicht zu bringen. Das gilt übrigens auch, was Stressbewältigung, Stressmanagement angeht. Dann kommt man wieder zum Coaching, um den Körper wieder in die Lage zu versetzen, die er eigentlich kann, nämlich im Gleichgewicht zu sein. Und das ist letztendlich mein Praxiskonzept, das sich auch aus meiner Selbsterfahrung heraus so entwickelt hat.
Jetzt ist es ja so, also aus meiner eigenen Erfahrung, sowohl aus Formulaturen, Blogpraktika, aber auch von Bekannten, von mir selber, sobald man SchulmedizinerInnen konfrontiert mit Mikronährstoffen und Vitamin- und Spurenelementanalysen im Blut, gucken die mit großen Augen und sagen, das ist nicht nötig, ernähre dich einfach ausgewogen. Einmal die Frage, haben Sie in der Klinik auch erlebt, dass Menschen da sehr argwöhnig waren, auch kurz vor diesem Schritt der Selbstständigkeit? Und wie sollte man als vielleicht Patient oder auch, hier hören ja sehr viele Medizinstudierende zu, mit diesen Themen umgehen?
Also zum einen Argwohn, auf jeden Fall. Argwohn ist vielleicht sogar schon ein bisschen euphemistisch ausgedrückt, denn das war regelhafter Widerstand bis hin zu, Unterstellung, dass man damit nur Geld verdienen wollen würde, dass das im Grunde ja völlig sinnlos sei. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile sehr viele Studien, die beweisen, dass das eben nicht so ist. Auch schulmedizinische Untersuchungen. Es gibt eine große amerikanische Studie, die im letzten Jahr auf dem AHA veröffentlicht wurde, die sinngemäß so viel sagt wie oder untersucht hat, ob denn die Belastung mit Schwermetallen, wie zum Beispiel Blei, Arsen, Quecksilber, im menschlichen Organismus zu Arteriosklerose führt. Und diese Daten sind sowas von eindeutig, dass das so ist, dass man in den Vereinigten Staaten mittlerweile anfängt, Menschen prima vista, wenn sie Veränderungen haben an den Gefäßen oder auch eine manifeste Durchblutungsstörungserkrankung wie eine koronare Herzerkrankung entwickelt haben, die Schwermetalle versucht aus dem Körper auszuleiten. Ob das über eine Ausleitungstherapie oder über erstmal eine Anhebung der in Anführungsstrichen guten Metalle, die die schlechten Metalle verdrängen können, oder einen hohen Selenspiegel anzustreben sind. Da gibt es verschiedene Wege, aber dass man anerkannt hat, dass es einen Zusammenhang gibt mit toxischer Belastung von Substanzen und einer entzündlichen Erkrankung, und nichts anderes ist eine koronare Herzerkrankung, ist unstrittig. Und insofern, glaube ich, sind wir in einem Wertungsprozess der Weiterentwicklung. Die funktionelle Medizin, orthomolekulare Medizin, integrative Medizin. Es gibt so viele Begriffe, weil es eben noch kein einheitliches Curriculum gibt. Auch das wird sich ändern. War viele Jahrzehnte lang in den Niederungen behaftet und es war sehr weit in der Heilpraktikerszene lokalisiert. Und auch ich muss zugestehen, war ich früher in meiner Prägung so gedanklich verhaftet zu sagen, dass alles außerhalb der klassischen universitären Medizin natürlich nicht sein kann. Nun ist das überheblich und dumm und einfältig, so zu denken. Das ist mir mittlerweile auch klar geworden. Und ich glaube, dass es mittlerweile immer mehr auch jung und alt bei den Medizinern gibt, die verstehen, dass da eben weit mehr dahinter steckt. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es nur Biochemie. Das haben wir alles mal im Studium gelernt. Und wenn man sich darauf jetzt nicht in irgendeiner Weise kapriziert hat, weil einen das wahnsinnig interessiert hat, hat man es ja auch sehr schnell wieder ad acta gelegt. Ist ja auch unglaublich umfangreich und anstrengend. Und wenn wir im klinischen Alltag tätig sind, haben wir mit so vielen anderen Dingen zu tun und zum Beispiel ein neues Medikament auf den Markt kommt und dann der Pharma-Referent in die Kliniken kommt und sagt, wie toll das funktioniert, unglaublich gut aufgearbeitete Studien vorlegt, mit Grafiken, die augenscheinlich so offensichtlich gut sind, dass man im Alltag sowieso sich nicht die Zeit nimmt, da mal genau hinzuschauen und zu verstehen, wie das Medikament denn tatsächlich wirkt. Wie gesagt, ich bin kein Gegner der Pharmakotherapie, aber man muss es sehr differenziert betrachten. Und unser Organismus funktioniert normalerweise ohne Pharmakotherapie. Und wir bestehen aus Wasser, Eiweiß, Fett und Mineralstoffen, Spurenelementen und Vitaminen. Und natürlich haben wir einen bestimmten Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen, die individuell ganz unterschiedlich sein müssen. Denn ein erwachsener Mann, wie ich jetzt mit 50, hat einen anderen Mikronährstoffbedarf als Sie als junge Frau, die bestimmt 20, 25 Kilo weniger wiegt als ich. Ja. Und zu behaupten, dass wir alle nur eine normale Ernährung zu uns nehmen müssen, kann nicht stimmen. Und mit einem gesunden Menschenverstand kann es nicht stimmen. Ja, weil das so unterschiedlich auch ist, was Sie kaufen in einem Bioladen ein, ich kaufe vielleicht in einem Nicht-Bioladen ein. Das macht schon einen Riesenunterschied. Und es gibt gute Untersuchungen, die nachweisen, dass der Mikronährstoffanteil in unserer Nahrung in den letzten 50 Jahren rasant abgenommen hat. Das wundert einen nicht, denn das Mikrobiom nicht des Darmes des Menschen, sondern auch das Mikrobiom der Erde, also des Bodens, in dem die Pflanzen wachsen, hat sich ja auch massiv verändert durch Umweltbelastung, durch toxische Substanzen wie Glyphosat etc. pp. Und es gibt, leider habe ich die nicht parat, ich habe sie nur ein einziges Mal gesehen, eine Studie aus der Schweiz, die von 1986 bis 2003, glaube 36 verschiedene Gemüsesorten und Obstsorten untersucht hat und immer jedes Jahr geguckt hat, wie viel Mineralstoffe und so weiter sind denn da eigentlich drin in diesem Apfel oder in diesem Brokkoli. Und die Kurve ging rasant nach unten. Und nach 2003, also bis zu 80% bei einigen Mikronährstoffen, wurden diese Daten nicht mehr veröffentlicht. Warum auch immer. Und wenn ich aus meiner täglichen Praxis Revue passieren lasse, und ich arbeite ja mit Kollegen zusammen, die das noch viel, viel länger machen als ich. In Hannover zum Beispiel ein sehr geschätzter Kollege, Dr. Stefan Bortfeld, der das schon 20 Jahre und länger macht. Wir finden in 100% der Untersuchungen Mangelzustände. Also jeder Mensch, der nicht substituiert, der nicht einen bestimmten Mikronährstoffbedarf erhöht, hat einen relativen oder eklatanten Mangel. Zum Beispiel das Thema Vitamin D. Ohne Substitution können wir in unseren Breitengraden mit der Sonneneinstrahlung und wenn wir den ganzen Tag nackt rumlaufen würden, draußen nicht genügend Vitamin D herstellen. Und wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich habe noch nie bisher in allen Messungen einen normalen Vitamin-D-Spiegel messen können, ohne Substitution. Und das sei auch nochmal dazu gesagt, unter Substitution noch nie eine Überdosierung gesehen. Noch nie. Und manche meiner Patienten, ich zum Beispiel, nehme 10.000 Einheiten Vitamin-D am Tag. Und ich habe gerade so einen normalen Spiegel. Auch dafür gibt es eine genetische Voraussetzung, das kann man messen lassen, wie gut man Vitamin D überhaupt verstoffwechselt. Und ich verstoffwechsle ihn sehr schlecht. Ich muss hohe Dosen nehmen. Ja, und das ist schon wieder der Beweis, ich muss individuell messen und nachschauen. Nur dann funktioniert das. Und wenn diese Substanzen notwendig sind für biochemische Prozesse, sei es in den Mitochondrien, sei es im Zitronensäurezyklus, sei es für egal welche Vorgänge biochemischer Art unseres Organismus, dann ist es doch klar, dass wenn ich einen Mangel habe, dass bestimmte Systeme nicht mehr voll oder nur noch teilweise oder möglicherweise gar nicht mehr funktionieren. Und das führt zur Erkrankung. Omega-3 ist da nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt keinen meiner Patienten, dem ich das nicht nochmal mit an die Hand gebe, ob wir es gemessen haben oder nicht. Alle meine Patienten, ob jung oder alt, egal wie alt, bekommen die Empfehlung, Omega-3-Fettsäuren zu sich zu nehmen. Und da kann ich wirklich ganz sicher sagen, wer nicht substituiert, hat einen Mangel und der gefährdet seine Gesundheit. Punkt.
Das heißt, orthomolekulare Medizin und funktionelle Medizin, das sind Synonyme?
Kann man so sagen, ja. Also die funktionelle Medizin beschäftigt sich mit den Ursachen der Symptome oder der Veränderung der Erkrankung. Im besten Falle ist es noch keine Erkrankung, sondern nur eine Symptomatik. Und das ist im Grunde der größte Unterschied zur klassischen Schulmedizin, die symptomorientiert behandelt und sucht. Und wir schauen nach den Ursachen und versuchen regulativ und nicht reparaturartig an die Sache heranzugehen. Und dadurch verändert sich auch der komplette Blickwinkel auf den Menschen, der vor einem sitzt. Ich frage ihn also nicht explizit nach Symptomen, die berichtet er so oder so, sondern ich frage ihn, was er zum Beispiel in seinem Leben macht, was vielleicht einige Wochen oder Monate vor dem Auftreten der Symptome geschehen ist oder vielleicht sogar Jahre zuvor. Und es ist, wie er sich ernährt, in welchen Lebensumständen er lebt, ob er alleinstehend ist zum Beispiel oder ob er in einer Beziehung lebt. Ich frage jeden meiner Patienten, ob seine Beziehung harmonisch ist. Psychosozialer Stress macht krank. Warum? Weil er unter anderem einen höheren Bedarf an Mikronährstoffen macht. Wenn ein Hund oder ein Pferd eine Infektion hat oder unter Stress gerät, produziert es dieses Tier Vitamin C. Können wir Menschen nicht. Wir müssen es substituieren. Menschen, Menschenaffen und Meerschweinchen, warum auch immer, können Vitamin C nicht synthetisieren selbst. Und das bedeutet, wenn wir also bestimmte Lebensumstände haben, wir müssen nicht mal krank sein. Wir können zum Beispiel in einer sehr stressigen Lebenszeit uns befinden. Prüfungen zum Beispiel. Oder ich habe unglaublich Disharmonie in meinem Leben, streite mich auf dem Arbeitsplatz oder privat ständig über Wochen und Monate. Dann kommen die Menschen ja häufig mit Erschöpfungssymptomen. Also sie sagen, ich kann nicht gut schlafen. Ich bin immer wieder erkältet, ich fühle mich abgeschlagen, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Und wenn wir diese Menschen analysieren, nach erstmal klassischen Symptomen, beziehungsweise klassischer Schulmedizin, finden wir nichts. Die haben eine normale Herzfunktion, die haben einen normalen Herzrhythmus. Bei der Herzfrequenzvariabilität finden wir dann schon mal Hinweise auf Stress. Aber in den ganz klassischen Methoden finden wir nichts Auffälliges und schicken die Leute in der klassischen Schulmedizin nach Hause und sagen, machen Sie mal Urlaub, erholen sich mal, trennen sich von Ihrem Lebenspartner oder Ihrer Lebenspartnerin, dann wird es besser werden. Das stimmt sogar manchmal, aber das ist ja nicht der Kern der Erschöpfung, sondern die Erschöpfung liegt darin, dass Sie nicht mehr im Balance sind und nicht mehr auch auf biochemischer Ebene mit den Mikronährstoffen hinterherkommen, um zum Beispiel diese Stresshormone zu produzieren, ja, weil ihnen die Aminosäuren fehlen. Oder sie haben durch ihre Ernährung bedingt einen Mangel an L-Tryptophan, die Voraussetzung für Melatonin, die Voraussetzung für Serotonin. Ich kann nicht mehr entspannt schlafen. Ja. Und hebe ich diese Mikronährstoffe an, wird es plötzlich besser. Wieso sollte das, das ist, und das sind natürliche Stoffe, die nur das ersetzen, was verbraucht ist oder wo der Mehrbedarf da ist. Und in unserer toxischen Umwelt, die ja unser Leben sehr, sehr viel stressiger gemacht hat, haben wir aber auf der anderen Seite einen sehr hohen zivilisatorischen Gewinn gemacht. Wir haben nämlich unter anderem eine fantastische Labordiagnostik entwickelt, mit dem wir diese Stoffe nachweisen können und wir können sie sogar herstellen bzw. natürliche Ressourcen nutzen, um dem Menschen wieder das zu geben, um zu regulieren. Und es funktioniert fantastisch. Wenn Menschen einen Mangel an Mikronährstoffen haben und die werden ausgeglichen, verschwindet meistens allein dadurch schon der meiste Stress. Natürlich kann ich damit keine kaputte Beziehung kitten. Und ich streite mich deswegen jetzt auch nicht weniger. Daran muss ich dann auch arbeiten. Das sage ich meinen Patienten aber auch. Und wenn dort ein Problem ist, bieten wir in meinem System auch das Coaching an, um dort Lösungswege für sich selbst zu finden. Aber manchmal ist es erstmal wichtig, die Energie überhaupt wieder zu bekommen, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das ist im Grunde das Kernziel meiner Therapie. Und meine Erfolge geben mir absolut recht. Es funktioniert.
Das heißt, das Coaching findet jetzt Platz innerhalb des Praxiskonzeptes?
Nein, tatsächlich ist das außerhalb des Praxiskonzeptes aus zwei Gründen. Zum einen ist es vom Zeitaufwand in einer normalen Sprechstunde so nicht abzubilden. Dafür gibt es entweder Einzelcoachings, oder es gibt eine Unternehmung, die Firma heißt Krimalin, die wurde gegründet, ich will nicht lügen, 2018. Und jetzt kommt meine geschätzte Freundin Christina wieder ins Spiel, bei der ich das Coaching gelernt habe. Die kam interessanterweise, und so ist es ja manchmal im Leben, in einer Phase meldete sie sich bei mir, wo ich dabei war, mein Praxiskonzept zu schreiben und sagte, ich habe mit zwei jungen Leuten zusammen eine Idee, Online-Coachings anzubieten. Wir wollen eine Firma oder wir haben eine Firma gegründet und wir wollen es bezahlbar und möglich für jedermann machen, weil Coaching bei guten Coaches, zertifizierten Executive Coaches, ist für den Normalo zu teuer. Wenn das über Firmen funktioniert, dann wird das meist querfinanziert, dann ist das möglich. Aber ein gutes Coaching kostet Geld und das können wir nur anbieten, wenn wir zum Beispiel Gruppencoachings machen. Und das war auch Corona wieder. Der ganze Online-Markt hat sich weiterentwickelt und die Möglichkeiten haben sich dargelegt, dass man so etwas online anbieten kann. So, und dann sagte sie zu mir, wir brauchen für unsere, wir haben sie dann später Balance and Vitality Journey genannt, noch einen Head Coach und haben dabei an dich gedacht. Und für mich war das natürlich ja im Grunde ein kleiner Lottogewinn, weil die Idee, das Coaching anzubieten in meinem Praxiskonzept, wäre schwer abbildbar gewesen von Zeit- und Geldaufwand für die Patienten, das auch zu finanzieren als Einzelcoachings. Aber wenn man das als Gruppencoaching anbietet und die Themen sind, das ist wiederum ein großer Vorteil von Gruppencoachings, ja sehr ähnlich. Und Menschen fühlen sich in einer Gruppe, wenn sie erkennen, dass das Problem, das sie selbst umtreibt, etwas ist, was ja nichts Besonderes ist, in Anführungsstrichen. Also sie stehen nicht alleine damit da, sondern es gibt viele andere Menschen, die dasselbe Problem haben, sehr dankbar dafür, sich zugehörig zu fühlen in einer Gruppe und dieses Thema dann gemeinsam zu bewältigen. Und so bin ich dann zu Krimalin gekommen und das entwickelt sich sehr gut und das ist etwas, was wir außerhalb der Praxisarbeit machen. Und der zweite Punkt ist, warum wir das so machen müssen, ist, dass ärztliche Tätigkeit umsatzsteuerbefreit ist. und ein Coaching-Angebot umsatzsteuerpflichtige Arbeit ist. Und das darf man nicht vermischen, weil das Finanzamt sonst irgendwann sagt, die ärztliche Tätigkeit wird auch umsatzsteuerpflichtig. Nach Steuerrecht nennt man das, man infiziert sich dann damit. Und das ist höchst gefährlich, weil das 3 Jahre rückwirkend sein kann. Und man möchte nicht 3 Jahre rückwirkend auf seine Gewinne Umsatzsteuer zahlen, die man ja nie von dem Patienten wieder zurückfordern kann. Das kann ziemlich schnell in eine Insolvenz führen. Und deswegen muss man das sowohl rechtlich als auch räumlich als auch inhaltlich voneinander trennen. Aber dem Patienten das Angebot machen oder die Möglichkeit eröffnen und zu sagen, ich halte das für eine gute Idee dort anzusetzen, findet tatsächlich im ärztlichen Gespräch statt. Und wenn der Patient dann zum Klienten wird oder zum Coachee und sagt, das ist was für mich, das möchte ich gerne machen, dann wechselt man sozusagen seine Profession so ein bisschen und dann geht man in die andere Rolle und dann findet das aber auch online statt. Das ist etwas Getrenntes davon. Aber es gehört ins Konzept hinein, weil die Umsetzung und manchmal auch an die Ursache heranzugehen, warum ist zum Beispiel die Motivation nicht groß genug, Sport zu machen? Warum ist die Unfähigkeit da, von bestimmten Verhaltensweisen wie Süßigkeiten, Rauchen, Alkohol oder anderen Substanzen die Finger zu lassen? Ein ganz klassisches Coaching-Thema. Und das biete ich niedrigschwellig an, denn die meisten Menschen brauchen für so etwas keine Psychotherapie. Außerdem ist das Nadelöhr Psychotherapie so klein geworden, dass selbst wenn ich jemanden habe, den ich dort hinschicken wollen würde, die Vorlaufzeiten Monate bis 1-2 Jahre sind. Und das geht nicht. Also müssen wir wenigstens für den Großteil der anderen Menschen eine andere Möglichkeit finden. Und das wäre das Coaching dann.
Sehr spannend. Wie kann man sich das denn jetzt vorstellen, wenn man als Patient in die Praxis kommt? Wie erlebt man dieses Konzept?
Also ein Patient, Patientin bucht sich online ein. Also wir haben natürlich auch ganz normal vorne das Telefon, aber die meisten machen es mittlerweile online für ein Erstgespräch, das auf 1 Stunde ausgelegt ist. Und ich unterscheide in meiner Praxis, es ist ja eine Privatpraxis, nicht zwischen Selbstzahlerpatienten und Privatversichert. Jeder bekommt eine nach GOE ausgerichtete Rechnung am Ende. Das ist alles transparent und einsehbar und es gibt auch einen Kostenvoranschlag. Also das ist alles, sagen wir mal, rechtlich ganz klar geregelt. Wenn das Erstgespräch stattfindet, nehme ich mir 1 Stunde Zeit. Mein Sprechzimmer ist so aufgebaut, dass mein Gespräch nicht zwischen mir und einem Schreibtisch und meinem Patienten stattfindet, sondern wir haben eine Sitzecke, die eine Atmosphäre der Entspannung ja zur Verfügung stellen soll. Also das Gespräch soll auf Augenhöhe und in einer entspannten Atmosphäre stattfinden. Wir sitzen in gemütlichen Sesseln und der Patient hat meistens ein Getränk bekommen, wenn er das möchte. Und ich habe dann ein iPad auf dem Schoß liegen. Ich schreibe das handschriftlich mit, was er mir erzählt. Und wir unterhalten uns regelrecht. Also es ist kein klassisches Anamnesegespräch, wobei es das natürlich ist. Und ich führe das Gespräch auch, aber das Gespräch findet mit offenen Fragen statt. Und der Patient hat tatsächlich in der Regel 1 Stunde Zeit bei Erstanamnese, sich mit mir zu unterhalten und vor allen Dingen seine Bedürfnisse zu äußern. Also am Ende des Gespräches kommt von mir auch immer die Frage, was er sich denn als Behandlungsziel oder als Erfolg am Ende der Therapie und Diagnostik wünscht, damit ich auch den Auftrag verstehe, den er an mich hat. Danach einigen wir uns auf den Diagnostikplan, der meistens aus klassischen Untersuchungsmethoden besteht, Ultraschall und viele andere Dinge mehr, die im Grunde den Körper in seiner Funktion und objektiv abbildet. Und darüber hinaus gibt es dann eben die Labordiagnostik. In der Regel brauchen wir dafür dann eine 2. Sitzung für die meisten technischen Untersuchungen. Und es gibt dann, wenn das Labor vorliegt, ein Abschlussgespräch, das ungefähr 1/2 Stunde dauern kann, bis zu 1/4 Stunde, in welchem alle Befunde besprochen werden und alle Konsequenzen, die daraus entstehen ebenso. Der Patient bekommt dann manchmal auch den Hinweis für eine Pharmakotherapie, aber meistens beginnen wir zunächst regulativ zu arbeiten, um das Pharmakon möglichst zu vermeiden oder wenigstens das Pharmakon zeitlich zu limitieren. Mit dem Ziel, also sagen wir mal ein halbes Jahr erst zu therapieren und dann zu sehen, dass man das wegbekommen kann. Und je nachdem, wie sehr der Patient in die Umsetzung geht, ist das auch sehr erfolgreich. Also mittelfristig möchte ich, dass meine Patienten selbst wirksam in die eigene Regulation kommen, ohne abhängig zu sein von mir. Sie dürfen mich als Sparringpartner oder roten Faden benutzen, immer wiederkehren, um zu sagen, bin ich auf dem richtigen Weg. Das empfehle ich auch, denn der Mikronährstoffbedarf ist eben individuell unterschiedlich und auch in unterschiedlichen Lebensphasen muss er angepasst werden. Aber das Ziel ist letztlich, dass der Patient sein Leben ohne die ärztliche Betreuung führen soll und nur bei Bedarf oder natürlich, wenn er Fragen hat, mich erneut konsultieren kann und meinen Rat einholen darf. Ich versuche, meine Patienten nicht dauerhaft so an mich zu binden, dass ich sage, sie müssen alle halbe Jahr vorbeikommen, wie das in vielen klassischen schulmedizinischen Praxen der Fall ist. Das kommt natürlich auch vor. Ich habe ja auch klassisch kardiologische Patienten, die einfach eine regelmäßige Kontrolle bedürfen. Aber die Patienten, die, sagen wir mal, durch Erschöpfung bei mir vorstellig werden, und das ist der wesentliche Teil meiner Patienten, versuche ich irgendwann so weit in die Selbstwirksamkeit zu entlassen, dass sie mich nicht mehr brauchen.
Wie laufen denn zum Beispiel diese regelmäßigen Check-ups ab? Zum Beispiel bei so einem Patient, der auch wirklich ein kardiologisches Problem hat und dann auch noch mit funktioneller Medizin co-therapiert wird zum Beispiel?
Im Prinzip ist es so, dass ich die beiden Dinge nicht voneinander trenne. Also der Patient bekommt zum Beispiel, ich sage mal, Patient mit einem Herzklappenfehler, der meinetwegen eine Aortenklappenstenose hat und in regelmäßiger Verlaufskontrolle bleiben muss, weil das ein degenerativer Prozess ist. Den kann ich auch mit funktioneller Medizin nicht stoppen. Aber ich kann die Voraussetzung zum Beispiel für eine irgendwann mal möglicherweise stattfindende Klappenersatzoperation so schaffen, dass er mit einem sehr guten biologischen Zustand in die OP geht. Zum Beispiel das Thema Omega-3-Fettsäuren. Habe ich einen Index, der über 8%, 11-12% liegt, weiß ich, dass allein dadurch, dass die Omega-3-Fettsäuren antientzündlich wirken, die Rekonvaleszenz verkürzt werden kann. Dass die Gefahr einer Infektion nach einem solchen Eingriff geringer sein wird. Dass die Gefahr von Herzrhythmusstörungen nach einem solchen Eingriff geringer sein werden. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Mikronährstoffe. Wenn der Patient mit toxischen Metallen belastet ist vor einer solchen Operation, dann wird die Rekonvaleszenz deutlich länger dauern. Also das Ziel wäre, ihn so zu optimieren, dass er die notwendige Operation besser übersteht. Und das ist auch der Fall. Ich habe letztens mit einem Kollegen, den ich im Urlaub kennengelernt habe, gesprochen, der macht biologische Zahnmedizin. Und zwar Implantologie. Der Kollege hat seine Praxis in Essen und er hat ein Konzept aufgearbeitet, wo er die Implantate in ein und derselben Sitzung implantiert, also den Zahn extrahiert und das Implantat dort hereinbringt. Und er stimuliert im Grunde seine Patienten ebenfalls mit Mikronährstoffen, damit das Implantat schneller einheilt. Und auch da ist der Omega-3-Index extrem wichtig, weil die Fähigkeit, Knochen wieder aufzubauen, durch einen guten Omega-3-Index verbessert wird. Das ist alles auch nicht neu. Also das ist wissenschaftlich schon lange belegt. Und ich frage mich sehr oft, warum es so viele Menschen nicht wissen und warum auch viele Kollegen dort gar nicht hinschauen. Weil das der einfachste Weg ist, die Grundvoraussetzungen zu schaffen, auch wenn jemand eine Pharmakotherapie hat, wenn er eine Operation braucht, ihn so gut aufzustellen, dass er einfach auch besser durch solche Situationen durchkommt. Und was Besseres kann man seinen Patienten ja gar nicht anbieten. Und das erlebe ich auch. Die Patienten sind wahnsinnig dankbar für diese Informationen. Sie sind zum Teil ja auch auf der Suche nach diesen Informationen. Meine Praxis heißt nicht umsonst ganzheitliche Kardiologie, nämlich genau deshalb, weil ich den Menschen in seiner Ganzheit auch betrachte. Ich habe den Namen gar nicht aus Marketinggründen gewählt, das ist ja kein geschützter Begriff, sondern weil er inhaltlich dem sehr nahe kommt, wie ich an meine Patienten herangehe. Und auch das Beispiel des Rauchens. Ich habe Patienten, da weiß ich hundertprozentig, wenn ich dem sage, jetzt hören Sie aber unbedingt auf mit dem Rauchen, dann verliere ich ihn, dann kommt er nicht wieder. Natürlich sage ich ihm, dass das nicht gesund ist und ich sage ihm auch, warum. Aber ich sage ihm, wenn Sie denn schon dieses Laster haben, dann versuchen Sie doch, Ihren Organismus so gut aufzustellen, dass Sie damit besser klarkommen. Eine Zigarette verbraucht ungefähr 500 Milligramm Vitamin C am Tag, nur um die Gifte abzubauen. Also müssen Sie, wenn Sie rauchen, davon mehr zu sich nehmen. Deswegen ist das Rauchen nicht unbedingt unschädlicher, aber Ihr Körper kommt mit dem Gift besser klar. Oder Alkohol. Muss ich meinen Vitamin-B-Bedarf erhöhen, wenn ich regelmäßig Alkohol trinke? Ja, und Vitamin C. All das sind Dinge, ich kann das Leben meiner Patienten nicht verändern. Das kann der Patient nur selbst. Aber ich versuche, ihm bestmöglichste Voraussetzungen zu schaffen, dass er das Leben, was er hat und das er führt, möglichst regulativ gesund führen kann. Und das wird von den Menschen wahnsinnig gut angenommen, weil sie sich auch mitgenommen fühlen. Ich sitze nicht da und sage, jetzt nehmen Sie diese Tablette. Ich sage Ihnen aber nicht, warum. Ich sage Ihnen auch nicht, welche Nebenwirkungen das unbedingt gar nicht haben kann. Lesen Sie bloß nicht die Packungsbeilage. Ich bin der Arzt, Sie nehmen das jetzt. Und hören Sie mit dem Rauchen auf und machen Sie mehr Sport. Auf Wiedersehen. Das funktioniert nicht mehr. Auch deswegen nicht, weil wir als Ärzte sicherlich noch einen gewissen Respekt haben, aber eben nicht mehr diesen Nimbus Halbgötter in Weiß oder was auch immer man uns früher gerne nachgesagt hat. Und dieses herrische Arztdasein, das gibt's auch nicht mehr. Also jedenfalls nicht in meiner Welt. Und die Menschen sind ja auch viel, viel besser informiert durch die Möglichkeit des Internets. Das ist manchmal nicht förderlich, weil natürlich viel Halbwissen dahinter steckt. Aber es ist auch nicht schlecht, weil man in eine Diskussion kommt und in eine wirkliche Interaktion. Und warum soll ich denn den Menschen, der da gegenüber sitzt, über den Mund fahren? Damit habe ich nichts gewonnen, sondern im Gegenteil. Er wird sich womöglich, und das wissen wir ja auch aus epidemiologischen Daten, dass Pharmakotherapie nach einem Jahr nur noch zu 50% eingenommen wird, wenn sie nicht zwischendurch einen Arzt konsultiert haben. Wenn die Leute nicht verstehen, emotional nicht begreifen, warum sie das machen sollen. Und wenn man etwas emotional nicht begreift, dann lässt man es sein, ganz schlicht und ergreifend. Aber Mikronährstoffe zum Beispiel, zu verstehen, dass Vitamine und Spurenelemente und solche Dinge für das Funktionieren des Organismus notwendig sind, das verstehen die Menschen relativ einfach und schnell und begreifen auch, ich arbeite ganz viel mit Grafiken und zeige das meinen Patienten auch, warum ich das für sinnvoll erachte, das zu tun. Das nehmen die dann auch so mit und bleiben in der Umsetzung. Das erlebe ich viel häufiger als in der klassischen Schulmedizin. Und das macht natürlich die Arbeit als Therapeut unglaublich viel schöner. Und da kommen wir dann am Ende zu dem Punkt, der für mich einer der entscheidenden Punkte war. In der klassischen Schulmedizin bin ich häufig abends nach Hause gekommen und habe wortwörtlich vorm Spiegel gestanden und habe gedacht, da gab es so 3-4 Sätze, die hast du heute 50 Mal gesagt. Dieselben Sätze zu unterschiedlichen Menschen. Das kann doch nicht richtig sein. Und man fühlt sich auch in seiner therapeutischen Arbeit nicht mehr wohl, weil man sich wie so ein Roboter benimmt und fortbewegt. So, das ist der entscheidende Unterschied. Und Ursachen begreiflich machen, Ursachen erforschen, Ursachen behandeln, bedürfnisorientiert, echt patientenorientiert, ganzheitlich arbeiten. Und das hilft dem Patienten, das hilft dem Therapeuten. Und der einzige Faktor, der am Anfang vielleicht schwierig erscheinen mag, ist, das in eine Wirtschaftlichkeit umzusetzen, nämlich Zeit bezahlbar zu machen. Wenn wir dem gegenüber den Nutzen dessen erklären, warum wir das machen, dann wird er sofort, oder nicht sofort, aber er wird im Nachgang bereit sein, für diesen Nutzen zu bezahlen. Und Ich habe mir natürlich auch den Vorwurf anhören müssen, ja, das ist ja Medizin für reiche Leute. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube zum Beispiel eine ausreichende Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, mit guten Omega-3-Fettsäuren, kostet einen erwachsenen Menschen ungefähr 30 Euro im Monat. Ich behaupte, dass das für einen wesentlichen Teil der Bevölkerung möglich ist. Und wenn ich mir überlege, wofür wir häufig unser Geld ausgeben, ist diese Therapie viel, viel nachhaltiger und sinnvoller. Und ich behandle pro Tag ungefähr 10 Patienten statt 40 bis 50. Aber diese 10 Patienten, von denen werden wahrscheinlich, das ist aber auch eine reine Hypothese, dem Gesundheitssystem und den allgemeinen Kosten deutlich weniger zur Last fallen zukünftig durch diese Nachhaltigkeit als 50 standardisiert symptomorientiert behandelte. Unabhängig davon, dass ich nicht ins Portemonnaie meiner Patienten schaue. Also es muss jedem selbst überlassen sein, wofür er seine Energie, seine Zeit und auch sein Geld investiert. Und jemand, der gesundheitsorientiert ist, der wird möglicherweise auf einen bestimmten Luxusgegenstand oder vielleicht auch einen Gegenstand, der für das Leben nicht zwangsläufig notwendig zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, verzichten zugunsten einer Tatsache, die nämlich eine sehr gute Investition ist, nämlich die Investition in sich selbst. Wir sind unsere wertvollste Aktie.
Und was ja oft auch nicht mitbedacht wird, ist ja, dass jemand, der sich aufgehoben fühlt bei einem Arzt oder Ärztin, nicht zu einer anderen Ärztin danach geht und die gleiche Diagnostik nochmal machen wird, sondern einfach sich sicher fühlt und bei der Behandlung bleibt und bei einer Praxis bleibt. Und dieser Faktor wird ja oft nicht bedacht, dass in diesem Verstehen und Spiegeln und Zuhören ja auch das mitschwingt, dass der Patient, die Patientin keine Doppeldiagnostik und Doppeltherapie in Anspruch nimmt.
Davon bin ich überzeugt. Wenn der Patient die Zeit bekommt zu verstehen, was da mit ihm gemacht wurde, dann wird er ohne Zweifel eher bereit sein, wiederzukommen, weil er auch weiß, dass er seine Fragen loswerden kann. Und das Schlimmste ist das Schlimmste im Leben Unwissenheit und Ungewissheit vor allen Dingen. Unwissenheit vielleicht gar nicht mal, Ungewissheit. Dinge nicht abschätzen zu können. Und wir neigen dazu, Dinge, die wir nicht abschätzen können, eher häufig negativ zu betrachten und die Vorstellung von den Dingen immer schlechter zu machen, als sie wirklich sind. Und wenn jemand Klarheit erfährt, weitestgehend, weil er auch seine Fragen loswerden kann, weil sein Bedürfnis auch wahrgenommen worden ist, dann wird er Vertrauen haben und dieses Vertrauen wird sich auch im Wiederkehren widerspiegeln. Aber zum Beispiel auch in Situationen, wie ich sie schon mehrfach erlebt habe, wo mir Patienten gesagt haben, ich sage jetzt mal nach einer halben Stunde Gespräch, ich sage Ihnen jetzt mal etwas, was ich noch nie jemandem gesagt habe oder noch keinem anderen Arzt oder das weiß selbst meine Familie weiß das nicht. Und dieses Vertrauen ist natürlich unglaublich schön, dass man entgegengebracht bekommt, aber beweist auch, dass man den Menschen da abgeholt hat, wo er sich befunden hat. Und dann kann man im Grunde alles mit diesem Menschen erreichen, wozu er sich selbst auch bereit erklärt, das erreichen zu wollen. Und das macht ein Gefühl, wo man abends nach Hause geht und glücklich ist. Und das macht Arzt sein, finde ich, dann auch aus.
Welchen Rat würden Sie jemandem geben, der am Anfang der Karriere steht und ja diese ganze Klinikzeit und innerhalb dieses neuen Abrechnungs, was ja jetzt nicht mehr neu ist, aber innerhalb genau dieses Systems, wie es jetzt existiert, noch vor sich hat?
Das ist sehr schwer zu beantworten, aber und ohne oberlehrerhaft zu klingen, weil jeder Mensch natürlich individuell für sein Leben seinen Weg finden muss. Aber ich glaube, das wäre der wichtigste Rat, ist erstens das eigene Warum zu klären. Also warum mache ich das? Das verändert sich natürlich im Leben. Aber was ist eigentlich der Kern dessen, was ich machen möchte? Und nicht zu schauen, geht das in diesem System, sondern welche Art von vielleicht Therapie oder therapeutischem Konzept möchte ich denn verfolgen? Also sich auch frühzeitig mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Man muss natürlich seine Facharztausbildung, seinen klassischen Weg vielleicht grundsätzlich erstmal vorangehen, aber immer mal nach links und rechts zu gucken, was gibt es denn noch in diesen Bereichen? Und offen sein, unvoreingenommen sein und sich so früh wie möglich mit Attributen auszustatten, die einem es überhaupt erst möglich machen, sich frei zu schwimmen. Der Facharzt ist nur der kleinste Teil davon. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte irgendwann mal in eine ambulante Tätigkeit gehen, in eine echte Selbstständigkeit gehen, ob ambulant oder eingebunden in ein anderes Konzept, sei mal dahingestellt. Muss ich zum Beispiel verstehen, wie funktioniert denn das System, also der Wirtschaft, der BWL-Anteil daran. Also das würde ich jedem Arzt, auch wenn es uns, sagen wir mal, von Natur aus nicht unbedingt liegt, in dem, wie wir sind, empfehlen, betriebswirtschaftlich mich weiterzubilden. Und dann Fähigkeiten zu erlernen, die entweder in meinem Konzept oder in einer Konzeption, die vielleicht schon irgendwo existiert, sich gut einbinden lässt. Also wie für den Anästhesisten zum Beispiel würde mir spontan sowas wie Akupunktur einfallen. Ja, das ist super spannend. Man kriegt einen anderen Blickwinkel, weil man aus ganz anderer Art und Weise den Menschen betrachtet, statt aus der klassisch westlichen Medizin, aus der östlichen Medizin. Und gleichzeitig bekommt man Tools an die Hand, mit denen man auch auf anästhesiologischer Ebene zusätzlich arbeiten kann. Auch in der ayurvedischen Medizin findet man dort Ansätze, etwas vielleicht zu finden. Und über diese Qualifikationen, die man sich selbst zusätzlich erarbeitet, und das ist fantastisch investiertes Geld und Zeit, immer, und die BWL-Seite, wird man irgendwann sein Warum finden, um vielleicht für sich selbst ein glückliches Leben zu führen. Systembehaftete in der Klinik bleiben, dafür werden mich jetzt einige nicht mögen, wenn ich das sage, aber das kann nur funktionieren, wenn man auf dem Auge blind ist, glaube ich. Also in dem System kann man nur glücklich oder seine Zufriedenheit bewahren, wenn man auf dem Auge blind ist und nicht hinguckt. Weil das funktioniert so nicht.
Wo sehen Sie denn den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Ich glaube, ich bin, weil ich meinen Blick immer schon sehr offen gestaltet habe, jemand, der gefühlt diesen privatärztlichen Weg gegangen bin, kein Vorreiter, da gibt es ja viele andere auch, aber ich glaube, ich bin nicht der Anfang, sondern ich bin mitten in einer Phase, wo es ganz viele Kollegen geben wird, die das tun werden. Weil das Bedürfnis ist groß der Patienten, der Bedarf ist groß. Und gleichzeitig ist das System so runtergerockt, dass wenn ich 9 bis 12 Monate auf einen Facharzttermin warte in manchen Gebieten oder es Praxen gibt, die sagen, sie sind nicht in unserer Kartei, wir nehmen sie nicht. Was sollen die Menschen anderes tun? Die werden sich an privatärztliche Praxen wenden und das aus eigener Tasche bezahlen. Und ich glaube, wir entwickeln uns, ob ich das gut oder schlecht finde, das sei mal da völlig hingestellt, aber wir entwickeln uns so in ein amerikanisches System. Also man hat irgendwo eine Grundversicherung, die Notfälle abdeckt, auch in der Klinik. Aber für alles, für das man sich gesundheitsorientiert selbst interessiert und auch sucht, wird man sich seine Experten auf privatärztlicher Ebene selbst suchen. Und der privatärztliche Markt wird sich vergrößern und es wird auch dort dazu führen, dass man etwas anbieten muss, was die Menschen auch brauchen. Also man kann nicht einfach nur sagen, ich bin Arzt, kommt und lasst euch behandeln. Man muss dann schon ein Konzept haben, das den Bedürfnissen der Menschen, die zu einem kommen, gerecht wird. Aber ich kann, wer diesen Schritt in Erwägung zieht, zu 100% sagen, dass es funktioniert. Man braucht gute Vorbereitung. Ich würde immer in irgendeiner Form ein Praxismanagement-Ausbildung machen. Ich würde immer ein gutes Konzept mir aufschreiben und daran lange feilen und arbeiten, eine gute Positionierung finden, also etwas machen, was vielleicht links und rechts so nicht gemacht wird. Also meine Praxis für ganzheitliche Kardiologie gibt es in Hannover nicht nochmal und gibt es in ganz Deutschland nur wenige, die das machen, bisher jedenfalls. Und das sich spitz aufstellen, wo man sagt, man hat vielleicht nur am Anfang ein kleines Klientel, das man abbildet, ist nicht das Problem. Denn die meisten Menschen, die zu einem kommen, die sich gut behandelt fühlen und die man auch gut behandeln kann, erzählen das genau den Menschen, die genauso ticken, weiter. Ja, 4, 5 Freunde, Verwandte von denen. Und das dauert kein halbes Jahr oder Jahr, bis die Mundpropaganda extrem gut funktioniert. Und dann wird das funktionieren. Viel, viel wichtiger ist, dass man sich selbst in seinem Konzept wohlfühlt. Und vielleicht kann ich das nochmal abschließend sagen. Für mich war auch diese Praxis so zu bauen und so zu gestalten, der Gedanke und so auch meine Mitarbeiter zu führen und mit meinen Mitarbeitern zu arbeiten, zu sagen, 8 bis 10, manchmal am Anfang auch ein paar mehr Stunden pro Tag verbringe ich an diesem Ort. Der muss schön sein, ich muss mich hier wohlfühlen, ich muss mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen gut verstehen, da darf kein zwischenmenschliches Problem dauerhaft bestehen. Davon muss man als Chef dann auch Sorge tragen, also da muss man sich engagieren und muss nicht darauf hoffen, dass das ein Selbstläufer ist, sondern muss man auch was investieren an Zeit und Aufmerksamkeit, aber dann kann man sich den schönsten Arbeitsplatz der Welt selbst gestalten. Und was Schöneres gibt es nicht. Zufrieden dorthin zu gehen, zufrieden wegzugehen und währenddessen eine sinnerfüllte Aufgabe zu haben.
Das ist ein guter Rat. vielleicht noch eine Buchempfehlung oder womit könnte man starten, wenn man sich jetzt mit der funktionellen Medizin beschäftigen würde? Mhm. Vielleicht auch dieser Kongress, wo Caro kennengelernt hatten?
Ja, es gibt die Europäische Gesellschaft für Funktionelle Medizin mit Sitz in Berlin, die EGFM. Die kann ich sehr empfehlen. Ein mittlerweile sehr großer Verbund von Kollegen, die sich dort engagieren. Und die Ausbildung ist erstmal sehr menschlich, sehr nett. Darüber hinaus sehr fundiert mit Kollegen, die das schon viele Jahre, Jahrzehnte machen. Mit sehr viel Praxisorientierung. Ein Buch zu empfehlen. Ja, es gibt also 2 Bücher, die ich jetzt wirklich immer auf meinem Schreibtisch liegen habe. Die haben nicht allgemein mit funktioneller Medizin zu tun, aber mit den Omega-3-Fettsäuren. Das eine Buch heißt Öl des Lebens und ist von einem ärztlichen Kollegen geschrieben, einem Kollegen, der heißt Dr. Schmiedel. Und die Algenölrevolution von Privatdozent Dr. Nils. Ebenfalls ein Kollege, der sich sehr, sehr dezidiert mit funktioneller Medizin auseinandersetzt. Und diese beiden Bücher sind auch für Laien, aber natürlich erst recht für Experten wunderbar zu lesen. Sehr viele Studien sind hinterlegt, also auch etwas, was man dem Patienten mitgeben kann. Und wenn ich auf eine einsame Insel fahren müsste und nur eine Sache mitnehmen dürfte, dann wären das die Omega-3-Fettsäuren. Wirklich.
Okay, gut. Die Nachricht ist angekommen. Gut. Dann bedanke ich mich für dieses super informative, spannende Interview. Ich glaube, das hat sehr vielen neue Perspektiven eröffnet. Vielen Dank.
Ich habe zu danken. Das war sehr schön. Vielen Dank.